Geschichten vom Bau.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten vom Bau. Ich bin Hannah.
Und ich bin Kim. Und auch dieses Mal freuen wir uns, dass ihr zu Folge 3 die unsexy Wahrheit über Eigentum erklärt vom Notar eingeschalten habt.
Kim, wenn wir schon von Eigentum sprechen, was ist denn jetzt der aktuelle Stand von eurem Haus? Ist es jetzt schon euer Haus? Weil letztes Mal war es noch nicht so.
Das stimmt. Letztes Mal haben wir ja noch darauf gewartet, dass die Grundschuld rausgelöscht wird von der Verkäuferin. Und tatsächlich ist es jetzt so, seit November gehört uns das Haus offiziell. Wir stehen im Grundbuch. Das Geld ist überwiesen. Ich bin verschuldet bis zum geht nicht mehr. Aber die Baustelle ist eröffnet.
Ja, herzlichen Glückwunsch erstmal an der Stelle. Zum Eigentum. Ja, wie läuft's denn mit der Baustelle?
Gut, dass du fragst. Dann fange ich doch gleich mal an mit unserem Was bisher geschah. Also, die, die unseren Social-Media-Kanälen aufmerksam folgen, wissen, dass da schon einiges an Drama passiert ist. Ich will mich ja jetzt nicht beschweren, weil, wenn wir jetzt mal zurückblicken, war ja der ganze Kauf und die ganze Haussuche ein Träumchen und es ging ja alles relativ schnell. Andere Leute suchen da ja schon ein Jahr, bevor die überhaupt mal fündig werden. Und bei uns war das, ja, 3-4 Monate.
Eine Villa ist es leider nicht geworden, aber...
Ja, Hanna, du streust aber auch immer Salz in die Wunde, aber hey, warte mal ab. Der Altbau wird noch zu einer Villa erstrahlen. Vielleicht nicht äußerlich, aber innerlich. Und die inneren Werte zählen. Aber, apropos Inneres, wie gesagt, ziemlich viel Drama. Wir haben ja gedacht, so wie wahrscheinlich jeder hochmotivierte Hauskäufer, ein bisschen malen, ein bisschen böden und wir müssen auf gar keinen Fall kernsanieren. Aber hey, wir haben ein Upgrade bekommen. Wir müssen teilkernsanieren. Und zwar, also, wir hatten Tag der Baustelleneröffnung und da war der Sanitärbetrieb da. Und wie es auch einige mitbekommen haben, unser Trockenbauer war einfach verschollen und keiner wusste, was los war.
Was war mit dem?
Ja, im Nachgang hat sich halt rausgestellt, die hatten halt einfach Feiertag und waren doch länger im Urlaub als gedacht. Wir gehen davon aus, es war ein Kommunikationsproblem und sein altes Nokia war halt kaputt und deswegen konnte er nicht ans Telefon, als wir angerufen haben. Aber er ist jetzt da. Aber in dieser Zeit, wo er nicht da war, hat der Sanitärbetrieb angefangen, weil wir die Rohre erneuern lassen und bedauerlicherweise haben die in eine elektrische Leitung reingebohrt. Upsi, nicht so gut. Und jetzt geht eben der Strom im ersten Stock, im zweiten Stock und im Keller nicht mehr. Im Erdgeschoss ging er noch, aber da geht er jetzt auch nicht mehr, aber dazu kommen wir gleich. Es ist tatsächlich so, dass wir dann halt einen Elektriker geholt haben, weil wir das natürlich dann einfach geklärt haben wollten, weil sich dann auch noch rausgestellt hat, bei dem einen Rohr verläuft die Starkstromleitung direkt daneben. Und wenn jetzt jemand sagt, aber Starkstromleitungen in der Nähe von Wasser und so, bei Abwasserrohren ist es durchaus erlaubt. Bei Wasserrohren halt Zulauf oder so, für die Dusche oder so, wäre es nicht erlaubt. Also das, ich würde behaupten, es wurde schon viel gebastelt am Haus, aber das war schon okay so. Aber jetzt ist es nicht mehr okay, weil die neuen Rohre Dämmung haben und dann ist da kein Platz. Und der Sanitär hat halt gesagt, nee, also da traue ich mich jetzt nicht hin, das möchte ich jetzt nicht machen. Weswegen wir dann eben auch den Elektriker um seine Einschätzung gebeten haben. Und jetzt darfst du halt raten, was passiert ist. Ja, richtig. Er hat gemeint, ja, blöd, die muss man komplett neu legen. Und
super.
Den Schalterschrank müssten wir dann bitte auch gleich umsetzen, weil der darf nicht mehr laut DIN und we know all the Germans love a gute alte DIN-Norm, darf nicht mehr im Fluchtweg sein, was ja irgendwie auch Sinn macht, ne? Wenn der brennt, wir kommen nicht raus. Wäre natürlich blöd. Wir könnten zwar zum Balkon flüchten oder zum Garten, aber...
Ja, muss nicht sein. Wir hoffen mal, es brennt nicht.
Ja. Und der hat dann eben auch nochmal so unsere Elektroplanung und so angeschaut. Er hat nicht gemeckert und wir als Franken sehen das ja als Kompliment, wenn es dann heißt, passt schon. Und hat aber halt uns jetzt ein Angebot gemacht, dass er die Elektrik für uns übernehmen würde mit diesen Flachbandkabeln. Ich kann dieses Wort nicht mehr hören. und eben die Elektrik erneuert und hey, jetzt sind wir halt einfach mal so 15.000 Euro ärmer,
Was? Aber habt ihr das
aber.
schon mit eingerechnet in eure Planung oder?
Also als finanzverantwortliche Haussaniererin hatten wir natürlich einen Puffer für genau sowas mit eingeplant. Also jetzt nicht unbedingt für die Elektrik, aber wir hatten einen Puffer für Unvorhergesehenes und der ist jetzt auch noch nicht aufgebraucht. Außer der Lutz geht weiter shoppen, als gibt es keinen Morgen mehr.
Dadurch der Finanzberater, der letzte Folge mit dabei war, gut beraten
Ja, der
wahrscheinlich.
Ilia hat es sehr gut gemacht. Naja. Eigentlich war es ich, aber Ilia hat schon gesagt, es ist gut so, wie wir das machen. Von daher, es war Teamwork. Teamwork makes the dream work. Und er macht jetzt quasi also die Elektrik. Und das ist natürlich jetzt für den Trockenbauer, der dann diesen Dienstag, das war der 11. November, aufgetaucht ist, ein bisschen ärgerlich, weil jetzt können die nicht loslegen, sondern müssen jetzt eben warten, bis die Elektrik fertig ist. Aber die sind faktisch jetzt heute am Tag der Aufnahme, das ist der 13. November, sind die drin und räumen den ganzen Müll raus und was wir ja schon abgerissen haben, weil wir haben ja schon im Erdgeschoss die Böden raus, die Decken runter, die ganze
Das hat man auch
Holzvertäfelung
auf Insta gesehen.
haben wir weg und ich habe ganz schön jetzt gelernt, mit einem Bohrhammer umzugehen und also ich bin voll drin im Handwerker-Game und diesen ganzen Bauschutt beseitigen die und reißen jetzt auch zwei Trockenbauwände ein. Denn wer es auch gesehen hat, wir haben einen Schimmelraum. Hey! Und der Schimmel kommt jetzt tatsächlich daher, dass an der Außenwand wurde nochmal eine Trockenbauwand gezogen nach innen und wurde quasi mit Styropor gedämmt. Und das ist schlecht, weil da kann die Luft nicht zirkulieren, dann sammelt sich da die Feuchtigkeit. Feuchtigkeit an einer kalten Wand außen und innen warme Wand. Kann sich jetzt jeder denken, ist halt schlecht. Und diese Wand machen die jetzt ab. Erstens, damit wir den Schimmel behandeln können. Erst zum Glück nicht im Mauerwerk. Also das wäre jetzt wirklich Katastrophe gewesen, weil da wären wir wahrscheinlich über 15.000 Euro gekommen. Und sie bauen dann wieder eine neue Trockenbauwand hin, also Rigipsplatte. Da kommt dann aber auch Dämmung rein. Er möchte das mit Glasfaserwolle machen oder ich habe es vergessen. Und dann kommt aber noch so eine Folie. Ich nenne es jetzt mal Folie. Es ist keine Folie, aber halt so zur Dämmung eben was. Und natürlich auch ein bisschen Luft zum Zirkulieren, damit es nicht nochmal Schimmelprobleme gibt. Und die Wand reißen die jetzt eben auch ein, damit wir das aufbereiten können und da dann auch schlitzen können. Das Schlitzen für die Elektrik machen wir nämlich selbst. Also da sind wir wieder do it yourself, damit wir da ein bisschen Geld sparen. Und ja, und das ist jetzt der Stand der Dinge.
Also ganz schön viele Überraschungen seit dem letzten Mal eigentlich.
Ja, ich hoffe, dass das jetzt war. Alle fortgeschrittenen Bauherren werden jetzt über meinen Optimismus lachen, aber tatsächlich, ich denke, es sollte jetzt keine größeren Überraschungen mehr geben. Klopf auf Holz. Es sollte jetzt passen, weil viel Budget ist jetzt auch nicht mehr da für Überraschungen. Also außer wir machen dann doch wieder alles selbst. Ja, das ist aber jetzt der Stand der Dinge und ich bin einfach nur happy, dass es jetzt quasi so richtig, richtig losgeht und macht ja auch richtig Spaß.
Kim, du hast ja jetzt schon ein paar Mal das Grundbuch erwähnt. Ich persönlich weiß noch nicht so viel, was es damit auf sich hat. Ich habe dir aber mal einen Fall aus dem Internet rausgesucht, und würde einfach gerne mal deine Meinung zu dem Thema hören. Ich lese einfach mal vor. Und zwar: Hey zusammen, meine Freundin und ich stehen gerade vor einem großen Schritt. Wir wollen gemeinsam ein Haus kaufen. Sie arbeitet seit 3 Jahren fest. Ich bin noch im Studium, werde aber voraussichtlich im Januar fertig von meiner Werkstudentenstelle übernommen. Die Finanzierung läuft derzeit komplett über sie. Wir haben auch schon eine Finanzierungszusage sowie eine mündliche Zusage für das Haus. Da alles aktuell über sie läuft, steht nur sie im Grundbuch. Ich werde aber ab Januar monatlich 1.000 Euro zum Kredit beisteuern. Momentan basiert das Ganze eher auf einer Vertrau-mir-Bruder-Basis, also mündlich und ohne Absicherung. Jetzt meine Frage: Welche Möglichkeiten habe ich, mich rechtlich oder vertraglich abzusichern, wenn ich noch nicht im Grundbuch stehe? Gibt es faire und gängige Wege, sowas sauber zu regeln? Freue mich auf Erfahrungen und Tipps.
Also ich kann nur sagen, Slay Girl, dass Also die Freundin ist ja wohl der Hammer, dass die sagt, ja, nee, wir machen das dann schon, das passt schon, wenn du dann zahlst. Also faktisch hat der gerade gar nichts zu melden und zahlt ihr quasi eigentlich Miete.
Schon das
Also
Stichwort Vertrau mir, Bruder.
er zahlt ihr halt jetzt 1.000 € monatlich Miete. Man kann das jetzt auch ganz einfach sagen, ohne Grundbuch hast du da überhaupt gar keine Rechte und vor Gericht würde das dann, also er kann natürlich nachweisen, dass er ihr 1.000 € gezahlt hat, aber er steht halt trotzdem nicht im Grundbuch. Und deswegen, er sollte sich, um das zu beantworten, welche Möglichkeiten er hat, er sollte da zu einem Notar gehen und sich da beraten lassen. Das erste Gespräch ist ja auch umsonst. Und dann sollten die schleunigst schauen, wenn sie auch ein Interesse daran hat und den nicht einfach nur ausnehmen will, dass er mit ins Grundbuch kommt, weil sonst bedeutet das eben gar nichts. Oder er muss sich rechtlich da einen Vertrag geben lassen, dass im Falle einer Trennung, wenn sie das Haus behält, er halt einen finanziellen Ausgleich bekommt für die Zahlungen, die er geleistet hat. Weil sonst kann ich mir vorstellen, gilt es einfach wie eine Miete. Aber damit genau sowas euch nicht passiert und damit ihr wisst, liest der Notar eigentlich jetzt wirklich nur vor und wofür bezahle ich den? Haben wir heute ja einen Gast, den Herr Dr. Michael Reindl, und den freuen wir uns jetzt, dass wir ihn begrüßen dürfen. Hallo, Herr Dr. Reindl, oder dürfen wir Michael sagen?
Sie dürfen gern Michael sagen.
Super. Wir sind ja jetzt heute hier, weil natürlich beim Hauskauf fragen sich sehr viele, ich drücke es mal einfach jetzt so forsch auf, ja, diese Notare, die lesen ja nur vor, ist das alles so berechtigt, wofür braucht man die? Und wir haben uns gedacht, wir fragen jetzt einfach nach beim Fachmann, was da so dran ist und was die Daseinsberechtigung ist, sage ich jetzt einfach mal, und haben ein paar Fragen mitgebracht, die unsere Zuhörer gestellt haben und die wir natürlich auch einfach aus persönlichem Interesse haben. Und ich frage einfach mal mit der ersten Frage: Braucht jeder, der eine Immobilie kauft, einen Notar?
Antwort klar, ja. Ohne notarielle Beurkundung kein Immobilienerwerb. Die Frage ist nur, was macht der Notar eigentlich bei dem Immobilienerwerb?
Ja.
Weil die Frage, liest er nur vor, ist ja genau das, was nach außen erstmal in Erscheinung tritt. Und heute fällt am meisten auf, dass eigentlich keiner mehr weiß, was ist eigentlich die Aufgabe des Notars, der da sitzt und mit Ihnen den Vertrag durchgeht. Und der Notar ist, wie viele gar nicht wissen, Teil der Gerichtsbarkeit. Das heißt, er nimmt ein öffentliches Amt wahr,
Ja.
der wird vom Justizministerium bestellt und ist Teil der sogenannten vorsorgenden Rechtspflege. Das heißt, die Aufgabe geht weit über den
Ja.
Beurkundungen, über das Verlesen hinaus.
Ja.
Der Notar hat eigentlich im Immobilienkauf drei Aufgaben. Erste Aufgabe: Er soll den Sachverhalt ermitteln, wenn die Angaben kommen, soll einen rechtssicheren Vertragsentwurf erstellen.
Ja.
Im zweiten Schritt soll er diesen Vertrag den Beteiligten vorstellen. Das heißt, die Beurkundung, das Verlesen dient letztlich der Erklärung des Inhalts des Vertrags, dass niemand einen Immobilienkauf tätigt, ohne verstanden zu haben, was eigentlich der Vertragsinhalt ist. Und die dritte Aufgabe ist dann im Anschluss der Vollzug. Das sehen dann die Beteiligten nur noch, wenn die Briefe kommen. Jetzt dürfen sie sicher den Kaufpreis bezahlen. Glückwunsch, jetzt sind sie Eigentümer.
Ja.
Und diese drei Aufgaben eben laufen zusammen in einer Person. Und der Gesetzgeber hat den Immobilienkauf als so wichtig erachtet, dass er ihn eben mit einer Beurkundungspflicht ausgestattet hat.
Ja, also quasi, wenn ich jetzt sagen würde, ich kaufe jetzt der Hanna ein Haus ab, aber ich mache das ohne Notar und dann ist irgendwas mit dem Haus, dann sagt man rechtlich Pech gehabt, weil
Du
was
hast
ist
gar
das?
nicht gekauft.
Ach
Es war ein
so.
unwirksamer Vertrag. In dem Moment, wo keine Beurkundung stattgefunden hat, ist alles, was Sie vereinbart haben, egal mündlich, schriftlich, null und nichtig.
Okay, also beim Kaufvertrag von einer Immobilie braucht man immer die Beurkundung.
Richtig. Und ohne die Beurkundung kein Eigentumserwerb.
Das ist gut zu wissen, das wusste ich tatsächlich noch nicht.
Kannst nicht unter der Hand von mir kaufen.
Schade. Dann können wir auch gleich mit Frage 2 weitermachen. Und zwar habe ich von Kim gehört, dass es natürlich so ist, dass einem die Immobilie natürlich auch nicht gleich gehört, wenn man eine Immobilie kauft, sage ich jetzt mal. Ab wann ist man denn dann rechtlich überhaupt Eigentümer?
Ja. In Deutschland ist man Eigentümer einer Immobilie, wenn man im Grundbuch eingetragen ist.
Okay.
Das Grundbuch wird geführt beim Amtsgericht, dort, wo die Immobilie belegen ist, wie wir sagen. Und nur wer in diesem Grundbuch als Eigentümer steht, ist Eigentümer der Immobilie. Und wenn ich beim Notar eine Immobilie kaufe, dann vollzieht sich die Abwicklung so, dass erst der Kaufvertrag geschlossen wird. Ein paar Wochen später liegen die Voraussetzungen vor für eine sichere Zahlung, die der Notar alle herstellt und überwacht und überprüft. Dann zahle ich den Kaufpreis. Im Gegenzug erhalte ich in der Regel den Besitz an der Immobilie. Ich bekomme die Schlüssel. Ich bin aber noch nicht Eigentümer.
Das zieht sich
Eigentümer
ein bisschen.
Werde ich erst, wenn ich wiederum ein paar Wochen später, weil der Notar das veranlasst, dann im Grundbuch eingetragen werde, sodass der normale Zeitablauf durchaus so ist, dass sich so ein Eigentumserwerb über 3 bis 6 Monate hinzieht.
Ja, das hast du auch gemerkt, oder?
Ich fand, bei uns ging es fix. Es waren 2 Monate jetzt. Und das auch nur, weil die Grundschuld noch die alte gelöscht werden musste. Es lag also an der Bank. Wie
genau.
So oft. Ja, super. Und dann ist nämlich schon die nächste Frage, das passt. Ja, was ist denn jetzt dieses Grundbuch? Wir reden die ganze Zeit vom Grundbuch. Und warum spielt es beim Kauf so eine zentrale Rolle? Und wichtig ist ja auch zu sagen, nur in Bayern gibt es ja nur das Grundbuch. In anderen Bundesländern gibt es dann da ja noch dieses Bauverzeichnisregister. Aber das klären wir im Anschluss. Für uns ist jetzt gerade nur wichtig, was ist dieses Grundbuch und warum spielt es so eine wichtige Rolle beim Kauf?
Ja, über allem steht ein Begriff, Rechtssicherheit. Und das Grundbuch gibt es natürlich in ganz Deutschland. Und die Vorschriften, Grundbuchordnung, BGB, alles ist in Deutschland für jeden dasselbe. Übrigens auch den Notar mit seinen Bestimmungen gibt es auch in ganz Deutschland. Weil viele immer denken, nur in Bayern gibt es da Besonderes. Nein, alles in ganz Deutschland dasselbe. Gleiches Beurkundungsgesetz, gleiche Notarordnung, gleiche Abwicklung, egal ob in Hamburg, Bayern oder Baden-Württemberg. Das Grundbuch brauchen wir, um wirklich feststellen zu können, es geht ja doch um viel Wert meistens bei Immobilien, wem gehört diese Immobilie und welche Belastungen sind an einer Immobilie vorhanden? Und da gelten grundsätzlich ja nur die Belastungen, die im Grundbuch eingetragen sind. Und Bayern ist da auch sehr konsequent und sagt, alle Belastungen müssen ins Grundbuch. Andere Bundesländer haben ein sogenanntes Baulastenverzeichnis. Bei der Gemeinde wird es geführt und wird auch nicht mit der gleichen Sorgfalt geführt wie das Grundbuch. Und deshalb hast du da dann immer noch zusätzlich das Baulastenverzeichnis zu prüfen, ob nicht außerhalb des Grundbuchs noch Belastungen mit einer Immobilie verbunden sind. Also Beispiel, in Bayern muss ein Geh- und Fahrtrecht für den Nachbarn eingetragen sein im Grundbuch. In anderen Bundesländern reicht es manchmal aus, wenn es im Baulastenverzeichnis eingetragen ist. Und dann musst du eben beides prüfen, Grundbuch und Baulastenverzeichnis. Aber damit braucht sich in Bayern erstmal, wenn das Immobilie in Bayern ist, keiner beschäftigen.
Ja. Und was würden Sie dann sagen, welche Einträge oder Punkte im Grundbuch sollte man auf jeden Fall prüfen, bevor man dann unterschreibt?
Alle. Und das Schöne ist, das nimmt erstmal der Notar quasi als Vorfilter einem vorweg. Das heißt, unsere wichtigste Pflicht ist es, für die rechtliche Sicherheit zu sorgen. Und das heißt, als erstes kontrollieren wir das Grundbuch. Dann müssen wir feststellen, A, welcher Grundbesitz ist denn überhaupt verkauft? Viele vergessen ja überhaupt, ach, da gab es noch eine Garage, da gab es noch einen Weganteil. Ja, das ist alles nicht auf dem Grundbuchblatt gebucht von dem Haus, das ist auf einem ganz anderen Grundbuchblatt gebucht. Da werden oft mal sogar Teile, die wirtschaftlich zu der Immobilie gehören, vergessen, weil die Beteiligten gar nicht überreißen, dass sie eigentlich mehr verkaufen als nur das Haus. Das Zweite ist, du musst natürlich prüfen, wer ist denn überhaupt der Eigentümer? Das darf ja auch nur der Eigentümer verkaufen oder ein von demjenigen Bevollmächtigter oder Vertreter. Und du musst die Belastungen anschauen. Was sind da für Dienstbarkeiten eingetragen, was für Hypotheken oder Grundschulden? Und dann ist natürlich mit den Beteiligten zu klären, vor allem mit dem Käufer, welche Belastungen würde er akzeptieren, würde er übernehmen? Welche muss er vielleicht sogar akzeptieren, weil sie gar nicht löschbar sind? Und welche darf und soll er natürlich nicht übernehmen, wie zum Beispiel Hypotheken und Grundschulden des Verkäufers?
Ja, stimmt. Also bei uns war nichts.
Aber sowas wie Geh- und Fahrtrecht muss dann wahrscheinlich übernommen werden, oder?
In der Regel immer, weil der Nachbar wird sein Geh- und Fahrtrecht nicht aufgeben. Dann kommt die nächste Frage, wie genau schaut man sich dieses Recht an?
Ja.
Denn im Grundbuch steht ja nur drin Geh- und Fahrtrecht für den Nachbarn. Wo läuft das Geh- und Fahrtrecht? Welche Rechte und Pflichten hat der Nachbar? Muss er sich auch am Unterhalt beteiligen von der Fläche? Das sehe ich wiederum nur, wenn ich die Urkunde, die Notarurkunde anschaue, die diesem Eintrag zugrunde liegt. Ja. Und da krankt es in der Praxis manchmal daran, weil die Leute denken, na ja, das muss ich mir jetzt nicht im Detail anschauen. Und Jahre später stellen sie fest, ach, es wäre doch ganz gut gewesen, hätte ich mir damals diese Urkunde besorgt und hätte danach geguckt, wo das Geh- und Fahrtrecht läuft oder das Leitungsrecht vom Nachbarn. Heute verlangen oft die finanzierenden Banken des Käufers, dass diese Urkunden besorgt werden. Aber das führt dann in der Praxis wieder zu Verzögerungen zwischen Vertragsanbahnung und Beurkundung, weil dann wartet man wochenlang oft, bis man vom Grundbuchamt diese Urkunden bekommt und sollte natürlich erst nach Prüfung zum Notar gehen und unterschreiben.
Ja, ich glaube, jetzt hat jeder verstanden, wie wichtig das Grundbuch ist, dass man das auf jeden Fall anschauen sollte, auch wenn man vielleicht nicht darauf hingewiesen wird. Was jetzt aber vielleicht auch noch interessant ist, wenn jetzt auch jemand verkaufen will oder halt kaufen, wann sollte man im Kaufprozess den Notar hinzufügen? Lieber frühzeitig oder erst, wenn der Kaufvertrag wirklich steht?
Ja, auch klare Antwort. Der Notar prüft ja nicht die wirtschaftliche Seite des Rechtsgeschäfts, auch keine steuerlichen Fragen. Das heißt, die Vertragsanbahnung findet oft unter Einbeziehung von Maklern statt. Hier werden eigentlich die grundlegenden Punkte geklärt. Was wird gekauft, zu welchem Preis wird gekauft, wann wird eine Immobilie vielleicht geräumt, übernehme ich ein Mietverhältnis, wenn die Immobilie vermietet ist, etc. Wenn wir uns einig sind als Vertragsparteien über die wesentlichen Punkte, den Inhalt dieses Rechtsgeschäftskauf, dann schaltet man den Notar ein, denn der Notar soll dann ja den Vertragsentwurf erstellen. Denn die Beurkundungsgebühren, die man ausgibt, ersparen einem ja andere Gebühren. In Ländern, in denen es kein Notarwesen in unserem Sinn gibt, muss jede Partei einen Rechtsanwalt einschalten und muss seine rechtlichen Interessen wahren lassen durch einen Anwalt. Oder er geht halt das Risiko ein, dass er rechtlich nicht optimal beraten ist. Bei der notariellen Beurkundung ist der Notar unabhängiger Träger eines öffentlichen Amts und unparteiisch. Das heißt, der Vertragsentwurf, den der Notar erstellt, der soll sowohl die Interessen des Verkäufers als auch die Interessen des Käufers berücksichtigen, sodass erstmal eine neutrale Person einen aus seiner Sicht ausgewogenen Vertragsentwurf erstellt. Und dann können die Beteiligten prüfen, wenn sie den Entwurf haben, ob alles, was sie vereinbaren wollten, auch in dem Entwurf enthalten ist. Und bis zur Beurkundung kann man natürlich den Entwurf auch entsprechend noch anpassen und ändern.
Da gibt es bestimmt öfters mal so Schleifen, die man durchgehen muss, wenn man kauft, oder?
Ja, es hängt immer ein bisschen an der Vorbereitung, ne? Also es gibt halt auch vertriebsgetriebene Beurkundungen, wo halt einfach Makler sehr frühzeitig Termine vereinbaren und dann stellt sich raus, dass eigentlich das Wesentliche noch gar nicht geklärt oder bedacht ist, Finanzierung oft nicht steht vom Käufer. Also da versuchen wir auch von Notarseite aus zu bremsen und wirklich die Möglichkeit, lieber einen gut überlegten, sorgfältigen Vertragsabschluss zu machen, als überhastet schnell eine Immobilie kaufen. Und ja, es ist am ärgerlichsten ist es eigentlich, wenn dann erst in den Beurkundungsterminen solche Probleme auftauchen. Und deshalb achten wir darauf, dass alle Beteiligten rechtzeitig vor Beurkundung schon mal den Entwurf haben, damit wirklich jeder auch noch mal in Ruhe daheim den Entwurf studieren kann und vielleicht schon vor der Beurkundung wesentliche Fragen noch klären kann.
Ja, das ist gut. Jetzt vielleicht noch mal zum Kaufvertrag, beziehungsweise Kim, du hast ja ein älteres Haus gekauft. Gibt es da irgendwas, wo Sie sagen würden, da muss man auf jeden Fall drauf achten, wenn man ein älteres Haus kauft beim Kaufvertrag?
Absolut. Alle kennen, glaube ich, den Satz, gekauft wie gesehen unter Ausschluss der Gewährleistung. Das ist so ein übliches Rechtsprinzip, das man in Vertragsgestaltung anwendet bei gebrauchten Gegenständen. Die meisten kennen es vom Auto. Dann schaue ich mir das Auto an. Wenn ich vernünftig bin, fahre ich vielleicht zum TÜV oder zum anderen technischen Überwacher, DEKRA, was auch immer. Lass das Auto von einem Gutachter anschauen und lass mir was über den Zustand von dem Auto sagen. Gib da vielleicht sogar ein paar Euro aus, damit ich sicher bin, dass ich ein Auto kaufe in der entsprechenden Qualität. Vielleicht kaufe ich auch ein Auto von einem Händler, wo ich noch eine Gewährleistung habe. Beim Immobilienkauf, bei dem es oft um viel höhere Beträge, Summen und Risiken geht, verzichten ganz viele Leute aus falsch verstandenen Geiz oder einfach weil sie es an der Stelle sparen möchten, auf Gutachter. Und dabei ist das Allerwichtigste, dass du jemanden dabei hast, vielleicht wenn du nicht vom Fach bist, der die Immobilie, eine gebrauchte Immobilie begutachtet. Denn in der Vertragsgestaltung später ist es üblich, dass du eben kaufst, wie gesehen, unter Ausschluss der Gewährleistung. Und dann haftet der Verkäufer grundsätzlich nur bei Vorsatz und Arglist. Und das muss der Käufer erstmal beweisen, dass der Verkäufer ihm vorsätzlich oder arglistig was verschwiegen hat. Und dann bleibt im Zweifel das Risiko am Käufer hängen. Und deshalb gilt, vor der Beurkundung muss das Kaufobjekt ganz genau begutachtet sein, weil du nach der Beurkundung schwierig beweisen kannst, dass der Verkäufer dir vorsätzlich oder arglistig was verschwiegen hat.
Haben wir alles richtig gemacht. Wir hatten einen Gutachter. Genau, und dann ist ja auch gerade bei Altbau gibt es ja so Begriffe wie kernsaniert, teilrenoviert oder modernisiert. Und gibt es dafür rechtlich verbindliche Definitionen oder also ist es so einfach, sagt man, Maklersprache oder sagt man da auch als Notar, nee, wenn da dann irgendwie schon kernsaniert oder so, kann man sich schon drauf verlassen, dass da rechtlich das und das mit dran hängt?
Also ich sage immer, man kann sich da auf gar nichts verlassen. Ja. Denn das sind ja oft Begrifflichkeiten, die jeder für sich anders interpretiert. Ja. Und im Vertrieb ist natürlich schon eigentlich jemanden, der täglich mit Immobilien zu tun hat, klar, was die Begriffe ausdrücken sollen. Aber dem Verbraucher, dem Laien, ist es in der Regel nicht klar. Und deshalb werden solche Begrifflichkeiten dann natürlich auch in der Beurkundung diskutiert, ob sie auch überhaupt richtig sind. Denn ich kann ja nicht den Wein mit einem falschen Label verkaufen und sagen, da ist Bier drin. Ja? Also was ist kernsaniert? Kernsaniert ist in der Praxis sehr selten. Das heißt, es wird eine gebrauchte Immobilie zurückgebaut auf einen Rohbauzustand. Also ähnlich, dass nur noch die Grundmauern stehen. Und dann kann ich bei einer kernsanierten Immobilie eigentlich erwarten, dass alle Leitungen neu sind. Wasserleitungen, Stromleitungen Abwasserleitungen, Dach vielleicht neu, Fenster neu. Im Grunde ist es wie wenn du einen Neubau erwirbst und hast 5 Jahre Gewährleistung, wenn es ein Unternehmer ist, auf dessen Bauleistungen. Häufiger als kernsaniert ist dieser Begriff teilsaniert. Da weiß schon gar keiner, was jetzt da das Teil ist, was saniert sein soll.
Ja, könnte alles sein.
Ja, meistens meinen die Menschen dann, ja, das sind wenigstens die Wasserleitungen in der Wohnung neu gemacht oder es ist wenigstens der Strom in der Wohnung neu verlegt, die Leitungen. Vielleicht sind die Böden erneuert, vielleicht sind die Fenster neu gemacht. Hier muss man ganz genau hinschauen und muss sich gegebenenfalls eine Baubeschreibung zeigen lassen oder die Rechnungen zumindest der Handwerker, die Bauleistungen erbracht haben. Und dann kann man selber beurteilen, ja, in welchem Umfang ist denn hier eigentlich eine teilweise Sanierung erfolgt. Und der dritte Begriff ist immer die Modernisierung. Das ist das Schwächste. Das ist meistens, ich habe neu gestrichen, ich habe mal ein neues Waschbecken reingehängt. Ja, aber an die Leitungen habe ich nicht hingelangt, aber ich habe einen nagelneuen, schönen Lichtschalter hingemacht, sodass das alles top ausschaut. Und auch da gilt, ich muss mir genau erklären lassen, was hat der Verkäufer hier an Leistungen erbracht. Denn für diese Leistungen, die ein Verkäufer erbracht hat, gilt Werkvertragsrecht beim Kauf. Das heißt, es ist ein gemischter Vertrag. Ich kaufe die Altbauwohnung im sanierten Zustand, aber auf die vom Verkäufer erbrachten Sanierungsleistungen muss er grundsätzlich 5 Jahre Gewährleistung geben nach dem BGB. Und deshalb bemühen wir uns dann auch in den Urkunden, so weit wie es geht, wir Datenangaben bekommen, diese sanierten Sanierungsleistungen auch genau aufzunehmen, damit eben der Käufer beim Vertragsschluss schon ganz genau weiß, auf welche Leistungen habe ich 5 Jahre Gewährleistung und was kaufe ich im jetzigen Zustand gekauft, wie gesehen, unter Ausschluss der Gewährleistung, also in der Regel die Altbausubstanz.
Aber es ist ja auf jeden Fall gut, dass es die Gewährleistung gibt, also weil ich persönlich als Laie, ich würde mich davon, glaube ich, auch blenden lassen und würde halt lesen, ja, irgendwas ist modernisiert, ja, klingt gut, klingt modern.
Ja. Gewährleistung ist gut, aber du brauchst natürlich auch einen Partner, der die Gewährleistung später erbringt. Ja. Und da liegt natürlich in diesem Geschäft auch manchmal der Hase im Pfeffer, weil du einen Verkäufer hast, der Immobilien kauft, saniert, verkauft und das Ganze in der Rechtsform einer GmbH, also einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Sollte der Verkäufer später insolvent werden, hilft dir dein Gewährleistungsanspruch gar nichts. Deshalb sollte man sich immer im Kaufvertrag bei so Sanierungsobjekten auch die Gewährleistungsansprüche des Verkäufers gegenüber den Handwerkern abtreten lassen. Dass man also notfalls den Elektriker, den Fliesenleger, den Heizungssanitärinstallateur direkt auch in Anspruch nehmen könnte, sollte sich während der Gewährleistungsphase herausstellen, dass seitens dieser ausführenden Handwerker mangelhafte Arbeiten ausgeführt wurden. Also immer dran denken, mein Verkäufer ist mein Gewährleistungspartner, aber der hat es wahrscheinlich alles nicht selber geleistet. Ich möchte auch die Ansprüche gegen die Handwerker haben, so wie wenn ich selbst die Wohnung mit diesen Handwerkern renoviert, modernisiert oder saniert hätte.
Ja, ich muss nochmal nachschauen. Ich glaube, bei uns ist nichts gewährleistet. Wir haben es gekauft, wie gesehen, glaube ich. Aber ja, das schaue ich dann zu Hause nochmal nach.
Wird schon passen,
hoffentlich. Ja, ich denke auch.
Jetzt noch eine Frage, die unsere Hörer gestellt haben tatsächlich. Und zwar, was sollten Käufer wissen, wenn die Immobilie Teil einer Eigentümergemeinschaft ist?
Ja, dann gehört dir die Immobilie ja in dem Sinne nicht allein. Bei einer sogenannten Wohnungseigentümergemeinschaft gibt es zwei Rechtsbegriffe, die man kennen sollte. Sondereigentum und Gemeinschaftseigentum. Sondereigentum ist das, was mir ganz alleine gehört. Im Zweifel ist es immer die Wohnung, oft der Tiefgaragenstellplatz dazu, vielleicht der Kellerraum, Dachbodenabteil. Das alles ist in der Praxis häufig Sondereigentum. Gemeinschaftseigentum ist alles, was nicht Sondereigentum ist, also dem gemeinschaftlichen Gebrauch aller Hausbewohner dient. Die Flure, die Gemeinschaftskeller, oft die Gärten, die die Häuser umschließen, die Hofeinrichtungen etc. Und bezüglich des Gemeinschaftseigentums hat man kein alleiniges Entscheidungsrecht, sondern diese Entscheidungen trifft die Eigentümergemeinschaft. Und fürs gesamte Haus bin ich auch mitverpflichtet, die Instandhaltung zu zahlen. Ich bin auch an Beschlüsse gebunden, die die Eigentümergemeinschaft vielleicht schon viele Jahre zuvor getroffen hat. Und deshalb muss ich dann noch einen Ticken mehr in der Vorbereitung des Kaufvertrags als Käufer wachsam sein und mir Informationen einholen. Welche Informationen? Hier brauche ich von der Hausgemeinschaft, das macht der Verkäufer oder der Makler in der Regel über den Verwalter, den sogenannten WEG oder Wohnungseigentumsverwalter. Ich lasse mir geben die Protokolle der Eigentümerversammlung in der letzten Jahre. Alle sind verpflichtet, sogenannte Beschlussprotokolle zu führen. Das heißt, ich kann mir einen Überblick verschaffen, wie ist in den letzten Jahren das Ganze gelaufen, welche Nebenkosten kommen da jährlich in der Regel auf einen zu, weil ich muss ja auch Hausgeld bezahlen jedes Monat. Das ist ja die kleine Miete, die ich trotzdem als Eigentümer bei einer Wohnung zahlen muss. Ich möchte natürlich wissen, wie diese Gemeinschaft funktioniert. Ich möchte wissen, ob irgendwelche großen Instandhaltungsarbeiten anstehen. Tiefgaragensanierung kann teuer werden, Dachsanierungen können teuer werden, Fensteraustausch, all diese Dinge würden mich natürlich schon als Käufer interessieren. Ja. Denn am Ende des Tages sitze ich in der Eigentümergemeinschaft, die beschließen mit Mehrheit, diese Renovierungen vorzunehmen. Und ich muss dafür mitbezahlen. Und das muss ich ja auch berücksichtigen bei meiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit später und natürlich beim Kaufpreis für die Immobilie.
Ja. Deswegen lieber nur für sich selbst kaufen und nicht mit anderen zusammen.
Ja, aber in Deutschland, die meisten haben Wohnungseigentum. Ne? Ja. Die Häuser sind die wenigeren. Sodass die allermeisten Menschen eben, wenn sie nicht zur Miete wohnen, das ist ja in Deutschland auch faszinierend, wie viele Menschen in Deutschland zur Miete wohnen und lieber andere reich machen.
Deswegen haben wir jetzt gekauft. Ich habe gesagt, ich will niemanden mehr reich machen. Ich möchte jetzt reich sein. Und deswegen, ja. Okay, dann aus Ihrer eigenen Erfahrung, welchen rechtlichen Fallstricken begegnen KäuferInnen oder Käufer halt nach dem Kauf häufig, wie bei einer Sanierung oder in Abstimmung mit dem leidigen Thema, die Nachbarn?
Ich bin jetzt 25 Jahre Notar, da hast du einiges erlebt, irgendwann schreibe ich ein Buch, ja, da reicht jetzt uns die Zeit nicht. Aber was in der Praxis wirklich alles vorkommt, ist auch wirklich unglaublich. Ja. Also du hast zum Beispiel das Thema gehabt, der Nachbar kommt zum Käufer und sagt, haben Sie bereits den einen Raum im Keller gefunden, in dem der ganze Schutt und die ganzen Altlasten deponiert sind? Dann sagt der Käufer, nee, habe ich nicht. Dann stellt sich raus, der Verkäufer hatte das Haus umgebaut, hat einfach allen Müll in einen Raum gesperrt, hat den Raum zugemauert, hat ein Regal davor gestellt und hat das Haus verkauft mit dem ganzen Müll in diesem Raum. Die ganze Nachbarschaft wusste Bescheid und der Käufer war der Dumme, konnte aber über die Zeugen der Nachbarn, über Vorsatz und Arglist natürlich Gewährleistungsansprüche geltend machen. Ja, ein echter Fall aus der Praxis, wo du denkst, sowas kann doch überhaupt nicht passieren. Die häufigsten Fehler, die passieren, sind eigentlich die, dass die Leute sich gar nicht an den Vertrag halten. Ja, wir gestalten den Vertrag und sagen, ja, Schlüsselübergabe machen wir dann mit Besitzübergang und Besitzübergang ist erst nach Kaufpreiszahlung. Ja, das dauert ja noch. 4 Wochen, 5 Wochen, vielleicht 6 Wochen, vielleicht noch länger. Wir wollen doch schon mal anfangen. Wir wollen doch schon mal rein mit Handwerkern.
Das bist du.
Ja? Wir wollen doch hier was besichtigen, aber vielleicht sogar schon umbauen. Ja? Ja, und was passiert dann, wenn der Verkäufer das Eigentum nicht verschaffen kann? Deine Investitionen auf die Immobilie sind verloren. Der Käufer zahlt am Ende vielleicht den Kaufpreis nicht. Der Verkäufer findet eine Immobilie vor in einem weit schlechteren Zustand, als er sie verkauft hat. Also Grundempfehlung natürlich, wenn du einen rechtssicheren Vertrag schließt, auch an den Vertrag halten. Und das ist eigentlich das, was ich mitgeben will, weil das sind die häufigsten Fehler in der Praxis.
Auch wenn man ungeduldig ist, ne, Kim?
Ah, das ist doch verständlich.
Wir haben aber vorab Geld überwiesen. Ja. Und wir haben ja nicht wirklich jetzt, wir haben nur einen Boden rausgemacht.
Ja, ja, einen überschaubaren Rahmen für beide Vertragsteile ist es ja noch hinnehmbar. Aber ich erlebe es auch immer wieder, ein Makler übergibt die Schlüssel dem Käufer und sagt, das kannst du machen für Renovierungsarbeiten, dass du bereits das Aufmaß nehmen lassen kannst. Dann schleppt der Käufer die ganzen Handwerker an. Auf einmal sagen die ganzen Handwerker, oh Gott, die Fenster, oh Gott, die Stromleitungen, oh Gott, die Heizung. Und rechnen dem Käufer hoch, was er hier alles an Sanierungsaufwendungen tätigen muss. Und plötzlich überlegt sich der Käufer, ja, ist jetzt der Kaufpreis noch angemessen gewesen? Eigentlich hätte ich ja die 200.000 Euro, die ich reinstecken muss, vom Kaufpreis abziehen müssen. Der Vertrag ist beurkundet, aber bei Fälligkeit behält der Käufer auf einmal den Kaufpreis teilweise ein, weil er sagt, da sind ja so viele Mängel, wie meine Handwerker sagen. Und plötzlich steht der Verkäufer in einer schlechteren Position, weil normalerweise hätte er erst die Schlüssel übergeben, wenn er sein Geld bekommen hat. Ja. Jetzt ist der Käufer plötzlich in der Pole Position und sagt, ja, ich habe die Schlüssel, ich habe das Nutzungsrecht am Haus schon eingeräumt bekommen, aber ich bin jetzt nicht bereit, den ganzen Kaufpreis zu zahlen. Und dann streiten die sich natürlich um den Rest und die Eigentumsumschreibung fürs Grundbuch bleibt liegen, bis irgendwann eine Bestätigung da ist, dass der vollständige Kaufpreis bezahlt ist.
Das zieht sich ja dann wahrscheinlich auch nochmal so ein Rechtsschritt, mindestens ein Jahr oder so dann, oder?
Also je nachdem, wie viel Geduld und wie viel Geld die haben, um den Rechtsstreit durchzufechten.
Ja, deswegen vorher mit Notar, dann hat man keine Überraschungen und die Käufer den Schlüssel erst übergeben
werden. Genau, sich auch an einen Vertrag halten.
Richtig, ja? Egal wie nett die sind.
Genau.
Und dann, ne? Okay, dann.
Genau, also wir hätten auch noch eine Frage und zwar haben Sie ein Beispiel auch aus der Praxis, wo jetzt konkret bei einem Altbau was schiefgelaufen ist. Gibt's da was?
Ja, also passiert häufig ja auch was. Ich krieg's nicht immer mit, weil logischerweise die Leute ja dann nicht mehr streiten über den Inhalt des Vertrags, sondern über die Schlechterfüllung des Vertrags. Aber wenn jemand eine sanierte Wohnung kauft und ich krieg dann später mit, dass er prozessiert, weil halt die Heizung in dem Bad maximal eine Temperatur von 18 Grad erlaubt, aber nach den einschlägigen Richtlinien, glaube ich, mindestens 22 oder 23 Grad als Temperatur im Bad vorgeschrieben ist, dann hat der Käufer natürlich einen Hals und sagt, das ist ja nicht fachgerecht installiert gewesen, diese Heizung. Ja. Die Sanierung war nicht in Ordnung. Oder wenn du halt einfach später feststellst, oh, Schimmelprobleme in einer Altbauimmobilie, im Dach plötzlich der Holzbock, Themen, die du überhaupt nicht überrissen hast bei der Besichtigung, die später auftauchen. Und dann stellt sich wieder die Frage, hat der Verkäufer was davon gewusst? Und viele Verkäufer sind Erbengemeinschaften, die sagen im Zweifel, wir haben gar nichts gewusst.
Ja, natürlich. Also ist ja auch blöd, wenn man dann was sagt. Ne?
Naja, also ich wäre auch nicht so ehrlich. Ich würde auch sagen, was? Das geschimmelt? Nee, unsere war keine. Also doch, sie hat geerbt, aber von ihrem Mann. Also das war schon alles richtig, was sie so gesagt hat. Ich glaube ihr das. Sagen wir mal so, ich glaube ihr das.
Ja. Manchmal empfiehlt es sich dann auch, Nachbarn zu fragen. Wirklich, wenn man so weit ist, dass man kurz vorm Vertragsabschluss ist, in der WEG kann man auch mal sich kurz vorstellen und fragen, sich ein bisschen Eindruck auch verschaffen. Vorhin war das Thema Nachbarn, weil ich erlebe ja auch, Notare machen auch Streitschlichtungen. Ich habe viele Nachbarschaftsstreitigkeiten im Jahr zu schlichten. Also man muss sich auch, wenn man auf engerem Raum zusammenlebt, auch anschauen, mit wem man später auf engerem Raum zusammenlegt, sei es in der WEG als auch in der Reihenhaussiedlung. Und oft ist eben, wie ich vorhin schon erzählt habe, der Nachbar auch eine gute Informationsquelle. Ja? Und das kann man durchaus nutzen.
Ja gut, ich glaube, damit haben wir nämlich auch schon dann die Frage, aber vielleicht gibt es ja noch einen Tipp. Welchen Tipp würden Sie jemandem mitgeben, der gerade dabei ist, ein älteres Haus zu kaufen oder zu renovieren?
Tipp 1 ist erstmal schauen, welche Fachleute habe ich, wen kenne ich, brauche ich einen offiziellen Gutachter, habe ich einen Architekten, Bausachverständigen, Bauingenieur, irgendjemanden an der Hand, der mit mir das freundschaftlich oder auch gegen Entgelt besichtigt, würde immer einen Fachmann mitnehmen. Und das Zweite ist rechtlich dann wirklich gucken, dass ich an so viele Informationen wie möglich komme und dass ich auch manchmal ein bisschen penetrant und hartnäckig bin als Käufer, wenn es darum geht, dass meine Informationen auch beantwortet werden. Also egal, ob Makler zwischengeschaltet ist oder der Verkäufer direkt mit einem verhandelt, ich möchte wissen, was ist der Inhalt dieser Dienstbarkeiten. Ich möchte wissen, was sind da für Sanierungsleistungen gelaufen. Ich möchte gegebenenfalls die Handwerkerrechnungen sehen von den Sanierungsleistungen, um mir wirklich einen Überblick zu verschaffen, welche Arbeiten ausgeführt worden sind. Und vielleicht auch von wem, Stichwort Abtretung auch der Gewährleistungsansprüche. Ich muss penetrant sein, was die Kosten angeht in der WEG. Ich muss die letzten Protokolle sehen. Ich muss wirklich gucken, was wirtschaftlich auf mich mit dem Haus oder mit der Wohnung zukommt. Und das kann ich jedem nur empfehlen. Was stelle ich in der Praxis fest? Es gibt so eine neue Einstellung so Richtung, naja, verantwortlich sind am Ende doch immer alle anderen. Der Notar ist verantwortlich, die Bank ist verantwortlich, der Makler ist verantwortlich, vielleicht sogar noch der andere Vertragsteil. Aber was nicht mehr im Raum steht, ist die Eigenverantwortung. Und die, an der fehlt es manchmal, dass man sagt, okay, ich muss selber was tun. Und selber heißt erstmal diese Informationen beschaffen.
Also auch wenn man manchmal ein bisschen penetrant sein muss, es lohnt sich am Ende.
Ja, es geht um viel Geld, es
Ja.
geht um ihr Geld und ich würde da immer gucken, dass ich da so viel, wie es nur geht, über diese Immobilie erfahre.
Ja.
Ja,
Ja.
genau wie beim gebrauchten Auto. Also ich gehe da ja auch in zig Foren, da habe ich natürlich Vergleichsobjekte, das habe ich bei der Immobilie in der Regel nicht, aber ich habe vielleicht den Nachbarn, ich habe die Eigentümergemeinschaft, ich habe die Versammlungsprotokolle, ich habe den Gutachter, der mir sagen kann, das ist üblich, das ist nicht üblich, das ist ein Mangel, da kommen die und die Kosten vielleicht sogar in der Kostenabschätzung auf sie zu.
Okay, dann sind alle Fragen beantwortet. Ich bin auch wieder, obwohl ich ja mitten im Prozess bin, um sehr viele Infos jetzt reicher. Hanna, wenn du jemals kaufst, dann weißt du auch, wo du hingehst.
Ja.
Und dann danken wir jetzt für die Zeit und vor allen Dingen für die Infos. Hat uns Spaß gemacht und danke.
Gebe ich zurück.
Danke.
Vielen Dank.
Ja, wir hoffen jetzt, ihr konntet auch was daraus mitnehmen und hinterfragt vielleicht auch das nächste Mal ein bisschen mehr, wo ihr euer Geld reinsteckt. Gerade wenn man noch mal an die Geschichte vom Anfang denkt, sollte nämlich nicht alles auf Vertrau mir Bruder Basis laufen.
Richtig. Und auch noch ein Geheimtipp von mir, wenn ihr unverheiratet seid oder wenn ihr halt Freunde seid, die zusammen eine Immobilie kauft, klärt vorab, wie die Anteile im Grundbuch sind. Also der Lutz und ich leben ja in wilder Ehe quasi und daher haben wir das nach Einkommen aufgeteilt und halt wer was dazu beitragen kann. Und ich habe 40% Anteile im Haus, er hat 60% Anteile im Haus, ich gönne ihm die 10% mehr, bin er jetzt nicht so. Und quasi, das muss dann schon beim Notar mit aufgenommen werden, dass das dann auch so im Grundbuch steht. Also das auch nochmal so ein Tipp von mir an alle in wilder Ehe und alle Freunde, die zusammen eine Immobilie kaufen wollen. Und jetzt freuen wir euch schon mal Folge 4 anteasern zu können. Ey, wir freuen uns auch ziemlich oft, ne? Ich sag, wir freuen uns sehr
Aber es ist
oft.
auch so,
Ja,
wir freuen
wir
uns.
freuen uns
Schauen
halt
wir mal, was
einmal an. Wir sind
wird.
glückliche Menschen. Wir haben jetzt nämlich geklärt, wir haben ein Haus gefunden. Wir haben die Finanzierung, wir waren beim Notar und das Eigentum gehört jetzt uns. Theoretisch könnten wir jetzt direkt loslegen mit der Baustelle oder holen wir uns vielleicht doch noch mal Hilfe von extern. In unserer nächsten Folge haben wir als Gast Natalia Körnbach, eine Architektin, die uns Insights gibt, vielleicht auch Tipps und Tricks, was ihr bei eurer Raumplanung so machen könnt und die euch auch nochmal sagt, warum es sinnvoll ist, einen Architekten hinzuzuziehen.
Deshalb schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt
Geschichten vom Bau, Humor und Krise
inklusive.
Tschüss!
Tschüssi!
Geschichten vom Bau ist ein Podcast von Digitale Seiten. Produktion Kimberly Miet und Hannah Popp. Redaktion Kimberly Miet und Hannah Popp. Schnitt und Editing Kimberly Miet.